Gehorsam. Es ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Also nicht nur, dass meine Kinder manchmal genau das machen, was ich eigentlich auch immer mache, oder eben wie es Manuel gesagt hat. Irgendwie sehe ich das in den Kindern immer ein bisschen anders, als ich es bei mir selber sehe. Aber gehorsam, das ist irgendwie auch nicht so romantisch. Also gar nicht. Und wenn wir jetzt miteinander den Text anschauen, dann nachher können wir fast ein bisschen meinen, er ist ein bisschen romantisch. Aber wir gehen nachher noch ein bisschen tiefer und werden herausfinden, manchmal müssen wir vielleicht Bibeln auch mit unserer Brille lesen, mit unserem Alltag lesen. Was habe ich gesagt? Schön. Bibeln mit unserer Brille lesen. So. Auf Hochdeutsch. Alles klar. Ich stelle um. Ja, wir schauen, ob es geht. Ob er mich versteht. Genau. Also der Bibeltext von heute kommt aus Apostelgeschichte 5, Kapitel 5, Verse 27 bis 33. Und da heißt es: Sie führten sie aber herein und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach: Wir haben euch strengstens geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Immer noch nicht einfacher. Immer noch nicht einfacher. Auch die Geschichte, ich finde die gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Ich habe dann mal bei Google nachgeschaut, was Dr. Google zu Gehorsam sagt. Sich dem Willen einer Autorität unterordnend, ein gehorsamer Untertan. Wer will schon Untertan sein? Oder? Als Kind, ja logisch, die Kinder, die müssen das lernen, die Autorität einer Respektsperson, ich, anerkennen und ihre Forderungen sofort und pünktlich nachkommend, brav, folgsam. Okay, ich habe dann noch weitergeschaut bei Wikipedia. Da findet man ja vielleicht noch ein bisschen deutlicher, was Gehorsam bedeutet. Gehorsam ist prinzipiell das Befolgen von Geboten oder Verboten durch entsprechende Handlungen oder Unterlassungen. Das Wort leitet sich, ähnlich wie Gehorchen, vom Gehör, Horchen, Hinhören ab und kann von einer rein äußerlichen Handlung bis zu einer inneren Haltung reichen. Gehorsam bedeutet die Unterordnung unter den Willen einer Autorität, das Befolgen eines Befehls, die Erfüllung einer Forderung oder das Unterlassen von etwas Verbotenem. Die Autorität ist meistens eine Person oder eine Gemeinschaft, kann aber auch eine überzeugende Idee, ein Gott oder das eigene Gewissen sein. Man kann zwischen freiwilligen und erzwungenen Gehorsam unterscheiden. Tönt ein bisschen komplizierter, aber es ist immer noch nicht einfacher. Gehorsam ist und bleibt einfach schwierig, weil jedes Mal, außer wenn man mir gehorchen muss, dann finde ich es recht cool so. Aber wenn ich gehorchen sollte, dann kommt immer dieser Widerstand, das, was Manu gesagt hat. Dieses innere Kämpfen darum, dieses, ich weiß jetzt nicht, ob ich will. Und bei mir, das sind wirklich kleine Dinge. Ich fordere immer wieder an Kongressen, an Schulungen auf, die Leute in Gruppen zusammenzustehen, auszutauschen. Und jetzt gehen wir an die Pastorenkonferenz. Und ich weiß, das kommt da auch. Und ich habe immer so etwa 10 Minuten, bevor das kommt, das Gefühl, jetzt könnte ich eigentlich aufs Zimmer. Jetzt habe ich es ja gesehen. Und ich habe so wie diese Auswegsmöglichkeiten vor diesen Widerständen. Ich laufe denen davon, ich gehe davon. Und wenn wir diese Geschichte hier anschauen, dann beginnt sie ja nicht erst im Vers 27, sondern sie beginnt schon früher. Die Apostel und der Petrus, sie waren unterwegs und die haben so einen richtigen Hype erlebt. Wir müssen uns das vorstellen, Pfingsten, oder? Der Heilige Geist kommt, es wird gewirkt, Heilungen, Wunder passieren und die Leute beginnen so, boah, da müssen wir auch hin, da geht was ab, da, oh cool, oder? Und alle reisen denen nach. Es ist eine Euphorie, eine richtige Bewegung in Gang, eine Erweckung könnte man vielleicht sagen. Jetzt rutschen wir oder schlüpfen wir aber mal in diese Rolle von diesen Führern, von diesen Anführern, von diesen Philisten, von diesen Pharisäern, wollte ich sagen, Entschuldigung, von diesen Pharisäern. Und wir nehmen diese Rolle wirklich mal ernst. Wir sind als Volk unter der römischen Herrschaft. Und bloß keine auffälligen Volksaufläufe, das ist sehr ungesund. Weil dann ist es mit dem Frieden mit den Römern plötzlich vorbei. Und dann kommen da irgendwelche selbsternannte Apostel, Jünger, keine Ahnung, von irgendeinem Toten, der wieder auferweckt worden sein soll, aber das kann ja jeder erzählen. Und machen jetzt plötzlich die ganze Region und alles, was wir aufgebaut haben, zunichte. Die erste Maßnahme, die wir dann ergreifen, ist, wir sperren die ein. Wir nehmen sie gefangen. Paulus und die Apostel sind im Gefängnis. So, der erste Eindruck ist, das haben wir gut gelöst. Das könnte funktionieren. Aber dann passiert etwas. In der Nacht kommt ein Engel und befreit diese Petrus und die Apostel. Auf ganz mysteriöse Art und Weise. Die Soldaten stehen vor der Tür, das Schloss ist nicht aufgebrochen, alles ist eigentlich, wie es sein sollte, nur die Zellen sind leer. Und wo sind die wieder? Im Tempel am Leeren. Also jeder normale Mensch, und da wäre ja unser Problem auch gelöst, oder? Der wäre abgehauen. Weil das ist vom rein rechtlichen her eigentlich die Situation, sie sind gefangen genommen worden, weil man ihnen am nächsten Tag den Prozess machen wollte. Also wenn man schon die Möglichkeit hat und befreit wird, dann verzieht man sich. Und dann wäre ja das Ding auch gegessen gewesen. Aber jetzt stehen die wieder im Tempel und predigen wieder. Und dann fragst du sie, wieso macht ihr das? Und dann sagen die, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich warte, bis mein Kind mal so eine Antwort bringt. Es ist nicht einfach. Ich finde diese Rolle von diesen Anführern nicht einfach. Aber wir sehen, wenn wir genau hinschauen, es passiert etwas. Die Bibel sagt nämlich, sie wurden eifersüchtig auf dieses Wirken. Klar, jetzt, ich weiß nicht, ob du selber für dich schon mal so in den Spiegel geschaut hast, eine Situation reflektiert hast und gedacht hast, da war ich jetzt eifersüchtig. Meistens haben wir ja gute Erklärungen, Argumente, so Widerstandsemotionen, wie wir dann reagieren. Ja, der blöde Kerl, der. Da ist einfach nicht richtig gewesen. Und so weiter. Argumente, Argumentationen. Und etwas, was wir lernen können von diesen Pharisäern, wie wir eben mit diesem Widerstand umgehen können, ist, Widerstand kann unser Herz verhärten, wenn wir ihn nicht überwinden. Wenn du Widerstand spürst und dem einfach davonläufst oder eben dich dem nicht stellst, dann wird sich dein Herz verhärten. Das ist mit den Pharisäern passiert. Und wenn du Gott oder wenn Jesus bei dir irgendwo so bittet zu kommen, zu gehen, dann warte nicht zu lange. Schau, dass diese Momente immer kürzer werden, sonst könnte dein Herz verhärten und deine Beziehung zu ihm abbrechen. Was meine ich damit? Ich habe nach etwa 5-6 Jahren Christsein, als ich mich bekehrt hatte, wie den Eindruck, da muss es mehr geben. Diese Geschichten, die in dieser Bibel stehen, die erlebe ich irgendwie nicht. Irgendwie sehe ich alle, die Jesus erleben, den Heiligen Geist erleben, aber ich selber bin irgendwie so, keine Ahnung. Und dann habe ich gebetet. Ich sage, Jesus, wenn es die gibt, ich will die erleben. Sprich zu mir. Dann hat er gesprochen und gesagt, geh zu deinem Vater und bitte ihn um Verzeihung, dass du nicht der Sohn warst, der du hättest sein sollen. Puh. Da kamen ganz viele Argumente und Widerstandsemotionen und Gründe, wieso ich das nicht machen sollte. Ich habe ein halbes Jahr lang darum gerungen mit Jesus und ich merkte, dass es nicht einfacher wurde. Bis irgendwann ein guter Freund von mir gesagt hat, vielleicht musst du es einfach mal tun. Und dann habe ich meinem Vater einen Brief geschrieben und habe mich entschuldigt. Und wisst ihr was? Es hat meine Beziehung zu meinem Vater verbessert, aber nicht, weil sich mein Vater in erster Linie verändert hat, sondern weil ich mich verändert habe. Und das ist es, was passiert, wenn wir im Gehorsam vorwärts gehen. Jesus, Gott, möchte uns nicht kaputt machen. Er möchte nicht das Falsche für uns. Er will das Gute. Und wenn wir da nachgeben, dann wird unser Herz weich. Und ich habe plötzlich, das war wirklich so wie ein Schalter, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so ein Schalter, der in meinem Herz, in meinem Kopf umgelegt wurde. Und ich verstand plötzlich meinen Vater. Und vorher habe ich ihn nicht verstanden. Plötzlich hatte ich tiefe Liebe und Emotionen für meinen Vater, hatte ich vorher nicht. Etwas, was wir lernen können, wenn wir den Widerstand nicht überwinden, wird sich unser Herz versteinern. Etwas Zweites, was sich auch daraus ableitet, Widerstand werden wir nicht überwinden allein mit unserem Verstand. Es gibt dieses zweite Gebot oder das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Der Verstand kommt am Schluss. Manchmal nicht so einfach, wenn es um den Gehorsam geht. Da will man ja immer alles zuerst schön abchecken, klären. Und wenn man dann fast so 99,9% sicher ist, dann geht man den Gehorsamschritt. Aber eigentlich ist unsere Beziehung zu unserem Vater eine Herzensbeziehung, eine seelische Beziehung, die auf Vertrauen und auf Glauben basiert. Und das haben diese Pharisäer nicht gemacht. Sie haben nur mit dem Verstand gehandelt. Was das für sie alles bedeuten könnte, und aus Angst haben sie dann diese Gegenreaktion gestartet. Und da ist vielleicht schon auch die Frage, wie oft reagieren wir, weil wir Angst haben, oder handeln wir, weil wir Konsequenzen ableiten, anstatt dass wir aus Vertrauen und Glauben reagieren und nachgehen. Und das Dritte, was wir von ihnen lernen, im Widerstand reflektieren und uns vom Herz leiten lassen, das ist viel schwieriger, als sich vom Kopf leiten zu lassen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir gerade hier in unserem Umfeld oft sagen, wir müssen alles zuerst im Kopf verstanden haben. Es muss logisch sein. Ich bin gar nicht gegen das, versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, wir dürfen lernen, das Herz wieder mehr einzubeziehen. Unsere Vaterbeziehung wieder mehr einzubeziehen. Uns zu überlegen, was bedeutet das konkret in meiner Vaterbeziehung. Ich war letzten Sonntag in einem Gottesdienst, hatte da die Predigt. Und da kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, Michi, ich glaube, Gott hat mich heute Abend gerufen in den vollzeitlichen Dienst. Und ich habe gesagt, Halleluja, so gut. Und dann sagt er, aber wie weiß ich, ob jetzt das Gott gewesen ist oder ob das einfach meine Gedanken waren oder einfach du gut gepredigt hast. Ja, ich habe mir dann 1, 2 und 3 Sachen gedacht, aber habe dann gefragt, was für Konsequenzen hätte es für dich, wenn du Theologie studieren würdest? Ja, dann könnte ich mich so richtig für die Gemeinde investieren, dann könnte ich Vollgas geben, dann wäre ich viel näher bei Jesus. Hast du dir jetzt nicht gerade selber die Antwort gegeben? Und dann wurde er ganz weiß. Sagt, Mist, damit habe ich nicht gerechnet. Manchmal sind wir zu verkopft. Manchmal sind wir zu wenig auf die Beziehung aus, dass wir überlegen, was macht es mit meiner Beziehung? Selbst, ich habe schon viele Dinge, das kann wahrscheinlich Manu auch sagen und bestätigen, viele Dinge geträumt und visioniert, die nie passiert sind. Egal. Aber ich habe aus dieser Beziehung mit Jesus heraus entschieden und bin einfach mal losgegangen. Und weil ich unterwegs war, konnte mich Jesus steuern und navigieren. Beim Segeln ist es so, dass man ein Schiff nur dann steuern kann, wenn es in Bewegung ist. Und ich glaube, wir dürfen in Bewegung sein. Das können wir von diesen Pharisäern lernen. wie sie es falsch gemacht haben. Und letztendlich gab es dann noch einen, das lesen wir ab Vers 34, der Gamaliel heißt er. Er hat dann gesagt, lasst sie doch, und wenn es nicht von Gott ist, dann wird es schon wieder aufhören. Aber wenn es von Gott ist, wer sind wir, dass wir das verhindern wollen? Ein sehr weiser Rat. Und so habe ich es auch erlebt, gerade auch diese Woche, als ich für einen Freund beten durfte und dann ein Bild gekommen ist. Ich sah ihn so auf einem Stuhl sitzen, von ihm 8 Wege wegführend und ein Weg war goldig. Und ich dachte, Mensch, Michi, ich weiß jetzt gar nicht, ob der das mag verlieren. Ich weiß gar nicht, ob der mit Bildern umgehen kann. Aber jetzt mache ich es einfach. Ich habe ja gebetet, Gott hat gesprochen, jetzt gebe ich ihm das weiter. Und dann habe ich ihm dieses Bild gesagt, aber gesagt, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Sag du mir, was könnte es bedeuten? Sagt er, du glaubst es nicht. Ich habe 8 verschiedene Jobangebote. Und ich weiß nicht, welchen ich wählen soll. Aber einer, finde ich, der ist goldig. Und ich werde mich dafür entscheiden. Einfach, weil ich es gemacht habe. Nicht, weil es für mich Sinn ergab. Das sehen wir, was wir lernen können aus diesem Negativbeispiel. Und jetzt kommen wir aber auch noch in das hinein, dass ja auch noch der Petrus und seine Apostel da in dieser Geschichte sind. Und wir switchen jetzt in diese Rolle und möchten lernen, was es heißt, auf Gott zu schauen. Was es heißt, zu lernen, gehorsam zu sein. Das Erste, und dafür brauchen wir dieses Öffnen von unseren Herzen, ist Gottes Wille erkennen. Ich meine, wenn die Apostel sagen, das ist ja schon eine ziemlich steile Aussage, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen, dann müssen sie schon genau wissen, was Gott will. Wie gesagt, eigentlich normal wäre die Flucht, also von Petrus lesen wir das auch, er wurde ja nochmals befreit aus dem Gefängnis und da flüchtete er. Also wieso blieben sie da, wieso gingen sie nochmals in den Tempel und wieso haben sie gepredigt? Weil sie Gottes Wille kannten, weil sie wussten, was sie tun sollten. Und da ist meine Frage an dich, weißt du, was du tun sollst? Kennst du Gottes Wille für dein Leben? Wenn du das weißt, dann kannst du auch sagen, ich muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und wenn du das nicht weißt, dann mache ich dir sehr Mut, mit anderen aus unserer Gemeinde, mit Freunden unterwegs zu sein, das herauszufinden, in der Bibel zu forschen und zu sagen, okay Jesus, was willst du? Und denk nicht, Gott kann mit dir nichts tun. Ich war diese Woche in Winterthur in der GVC bei Johannes Wirth. Und Johannes Wirth hat mir seine Lebensgeschichte ein bisschen erzählt. Bei ihm hatten alle die Hoffnung verloren, sogar der Psychiater sagte seinen Eltern, bei dem geht gar nichts. Mit 14 von der Schule, ging ins Weltschland, nach 8 Monaten hing er ein Plakat an die Tür, je suis parti, ich bin gegangen, hat keinen Job länger als ein halbes Jahr ausgehalten, außer der Postbote, da diese Ausbildung hat er noch gemacht. Ein Jahr, aber hat nie auf einem Beruf gearbeitet. Und dann hat er Jesus etwas versprochen, als er sich bekehrt hat. Er hat gesagt, als allererstes trachte ich nach deinem Reich. Und das wurde wie Gottes Fingerabdruck auf seinem Leben. Wenn er heute davon spricht, sagt er, ich weiß, was Gott von mir möchte. Ich baue Kirche. Mein Leben habe ich ihm verschrieben, damit Menschen zu ihm finden. Und er ist wohl in dem und Gott segnet ihn. Ich habe auch diese Woche, ich habe ein bisschen viel erlebt in dieser Woche, ein E-Mail bekommen, das ich euch vorlesen möchte. Vor über 3 Jahren warst du im Jugendgottesdienst bei uns in der FEG und sprachst zum Thema Follow Me. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was du gesagt hast. Das ist noch oft so. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich hatte während deiner Predigt einen Gedanken, der mich etwas aus der Bahn warf. Was, wenn ich meine geliebte Stelle als Kindergärtnerin kündige, auf nächsten Sommer und auf eine Bibelschule gehen soll? Man muss dazu sagen, ich hatte Bibelschule und Mission im Hinterkopf, aber noch nicht sofort. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 2 Jahre gearbeitet. Ich habe am Schluss noch mit dir gesprochen darüber und gefragt, wie ich denn nun weiß, ob das Gottes Stimme war. Das ist immer schwierig, wenn man mit mir spricht, ob es Gottes Stimme war. Und du hast gesagt, wenn man so einen Impuls habe, soll man dem nachgehen. Gott schließe dann schon Türen, wenn es nicht sein soll. Das war auch ein bisschen mutig. Das habe ich dann schweren Herzens gemacht, habe meine Stelle im Januar gekündigt, bin ein Jahr auf eine Bibelschule und jetzt schon seit 3 Jahren in Westafrika mit Sam Global, wo wir Kindergarten aufbauen. Es hat sich so gelohnt. Ich weiß mich am Platz, wo Gott mich haben möchte. Es ist nicht egal, was mit deinem Leben passiert. Gott möchte, dass du in deiner Berufung stehst und lebst. Er hat einen Willen über deinem Leben. Er hat seinen Willen. Und die Frage ist, kennst du ihn? Ich merke ganz oft, mir fehlt Zeit, über das nachzudenken. Und deshalb möchte ich dir den Tipp weitergeben, nimm dir Zeit. Zeit mit deinem Jesus. Das kann ganz individuell sein. Denke nicht in 10, 15 Minuten Schritten, außer du machst es täglich. Sondern denke vielleicht auch einmal an einen ganzen Tag, an einen Morgen, wo du einfach mit Jesus unterwegs bist, ihn fragst. Nimm dir Zeit zu reflektieren. Ich habe so ein Abendritual. Ich gehe sehr gerne nach draußen und denke über meinen Tag nach, über meine Predigtdiensten und habe das mir so ein bisschen angeeignet, auch während dem Tag zu reflektieren. Aber das kommt eigentlich aus diesem Ritual heraus. Auch zum Beispiel während der Predigt zu reflektieren. Und einmal, das war ganz lustig, hatte ich den Eindruck, während der Predigt, da schlafen mir die Leute fort. Sicher, das war irgendwie so langweilig. Also habe ich selber so empfunden. Das war wirklich langweilig. Und dann steht noch jemand auf und geht raus und ich denke die ganze Zeit, was mache ich falsch? Irgendetwas mache ich falsch. Wieso ist das nicht kribbeliger? Oder? Ich hätte auch die Gemeinde hinterfragen können. Und ganz oft, wenn wir in Situationen sind, die vielleicht nicht so laufen, nicht so sind, wie wir uns das vorstellen, hinterfragen wir die Situation, anstatt uns von der Situation zu hinterfragen zu lassen. Also ich möchte dich einladen, nicht die Situation zu hinterfragen, nicht dein Erleben zu hinterfragen, sondern dich von deinem Erleben, von den verschiedenen Situationen immer wieder reflektieren zu lassen. Wie wirke ich darin? Und ich habe gemerkt in dieser Predigt, mir geht es darum, dass ich beliebt, geliebt und anerkannt werden möchte. Boah, Scheibe, das habe ich gar nicht gewusst. Also mal ein bisschen schon, aber. Und dann bin ich zu Jesus und habe wirklich um Vergebung gebeten, weil ich weiß ja eigentlich, du darfst es nicht wegen dir selber machen, oder? Und dann kommt Jesus und sagt, Michi, bei mir bekommst du alles. Bei mir bekommst du alles. Und wenn das Jesus dir ganz persönlich sagt, ist das etwas anderes, als wenn ich dir jetzt zupredige. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder hinterfragen. Und so werden wir erkennen, was Gottes Wille ist. Ich könnte ganz viel, ich habe meine Diplomarbeit über das geschrieben, wie erkenne ich Gottes Wille. Ich könnte euch x Bibelstellen sagen, wie wir Gottes Willen an seinem Wesen prüfen können, am Wort prüfen können, an der persönlichen Heiligung, ob wir in der Beziehung zu ihm hinwachsen, an der Leiterschaft, die uns Gott gegeben hat durch die Gemeinde, am Sinn, ob wir unserem Sinn verändert werden. Aber mir ist es ganz wichtig, wenn wir Schritte machen, im Glauben vorwärts gehen und darin uns leiten lassen von der Bibel, von Gottes Wort und das immer wieder reflektieren, dann werden wir seinen Willen auch erkennen. Dann werden wir all die Wahrheiten immer wieder neu und vor allem neu entdecken. Und da möchte ich dich ganz fest einladen dazu. Das Zweite, was wir lernen, es ist nicht aus unserer Kraft oder aus ihrer Kraft. Gehorsam lernen, das wäre jetzt ein bisschen schwermütig, schwerfällig, wenn ich einfach sagen würde, du musst jetzt einfach gehorsam lernen. Und dann sehen wir uns nächste Woche und du kannst sagen, wo du zugelegt hast, so Muskelkraft, oder? Ich glaube, das braucht es schon auch, aber eben nicht nur aus unserer Kraft. Wir lesen, jetzt bin ich wieder am richtigen Ort. Der Gott, unser Vater, hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Wenn sie das diesen Pharisäern sagen, ihren Vorgesetzten, ihren Lehrern, dann tönt das ja so ein bisschen wie die Faust ins Auge oder ins Gesicht. Und eigentlich ähnlich müsste es uns auch gehen. Wir haben ihn vielleicht nicht physisch ans Kreuz genagelt, nicht persönlich, aber mit unserem Desinteresse, mit unserem eigenwilligen darauf losgehen oder mit unserer Selbstbestimmtheit haben wir diese Tat von Jesus nötig werden lassen. Und wenn uns das nicht mehr berührt, dann zeigt es, dass wir nicht aus dieser Kraft leben. Dann zeigt es, dass wir Gehorsam vielleicht mehr moralisch verstehen, anstatt als Einladung in eine Beziehung. Unser Joshua, nebst der Elea, der ist auch ein Meister beim Böckele. Böckele, sagt mir das auf Hochdeutsch? Ist egal. Auf alle Fälle so ein richtiger Dickkopf, oder? Und dann wollte er diese Woche Fortnite gamen. So blöd, bei dem schönen Wetter. Und dann habe ich einfach Nein gesagt. Keine Begründung, einfach Nein. Und der fand das nicht so cool. Und der ist aufs Zimmer und gesagt, ich komme nicht mehr raus, ich gehe jetzt schlafen. Es war einfach erst 5 Uhr nachmittags. Aber er kam nicht zum Abendessen. Er kam auch nicht zu unserem Abendritual. Ich frage euch jetzt aber, wen hat er am meisten bestraft damit? Sich selbst. Weil er nicht mehr bei uns war. Klar, mir tat es auch weh. Und am liebsten wäre ich ihm nachgegangen. Und wie viel mehr muss es Gott wehtun, wenn wir als seine Kinder ihn davon böckeln? Aber ganz ehrlich, wie oft tun wir das? Wenn wir das Gefühl haben, wir können es aus eigener Kraft zum Beispiel. Wir können unseren Glauben aus eigener Kraft leben. Das ist doch seich. Wenn etwas nicht funktioniert, dann beginn zu beten. Frag Jesus, was kann ich tun? Und dann höre, was er dir sagt. Und dann tu es. Wie viel Mal haben wir schon wieder einen schönen Abend gehabt nach einem Streit? Weil Jesus einfach das Richtige gesagt hat. Nicht, was ich hören wollte, aber das Richtige. Oder? Wie viel Mal habe ich schon einer Mitarbeiterin von mir ein WhatsApp geschrieben oder ein Telefon gemacht im richtigen Moment? Nicht, weil ich ein besonders guter Chef bin und sowieso jeden Tag an das denke. Ich habe andere Dinge, die ich eigentlich immer daran denke. Wir sind doch so auf Jesus angewiesen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch dazu bekennen. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist seine Kraft. Und daraus möchten wir schöpfen und daraus möchten wir leben. Und deshalb meine Frage an dich, wie lebendig ist deine Jesus-Beziehung aktuell? Bist du zufrieden? Wenn nicht, dann bitte jemanden, dass er für dich betet. Bitte Jesus, dass er dir hilft und seine Kraft neu entfaltet. Vielleicht morgen, wenn die neue Woche wieder startet, dass du auf einen Impuls von ihm hörst. Zuerst mal dein Herz öffnest und sagst, okay, ich möchte mich führen und leiten lassen. Das ist es, was diese Jünger gemacht haben. Was Petrus gemacht hat. Sie wussten, was Gott will, weil sie bei ihm waren. Aus dieser Kraft vom Evangelium gelebt haben. Und das Dritte noch, wenn wir das erleben, wenn wir nahe sind bei Jesus, dann wird unser Leben automatisch zu einem Zeugnis. Und ich bin so, so dankbar, dass Thomas heute hier war. Übrigens ist er nach Hause gegangen, einfach, dass seine Frau nicht alleine ist mit den ganzen Kindern. Mit den ganzen Kindern, das tönt. Mit den Kindern. Aber ich bin froh, weil das ist genau das, was eigentlich uns dieser Text dann eben auch sagt. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen, die der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir sind Zeugen von diesen Dingen, die Gott tut. Und das können wir nicht einfach für uns selber behalten. Aber jetzt auch nicht, gehe nicht in einen Aktivismus und erzähle einfach allem von Jesus. Ist zwar manchmal auch nicht ganz so schlecht, aber... Was der Text hier meint, ist, wenn wir Jesus erleben, dann werden wir automatisch zu Zeugen. Dann können wir gar nicht anders als von ihm erzählen. Und das bringt uns zu dem Punkt, dass wir vielleicht für uns eingestehen müssen, ich erlebe zu wenig. Und da ist meine Frage an dich, wieso erlebst du zu wenig? Ich merke etwas, Was bei mir immer wieder so der Punkt ist, wieso ich weniger lebe oder manchmal dann vielleicht länger nichts mehr erlebe, ist das, dass ich etwas anderes erwarte, als ich bekomme. Und deshalb dann nicht das tue, was eigentlich Jesus möchte, weil es mir einfach nicht anmacht. Zum Beispiel bete ich als Vater, dass meine Kinder echte Jesus-Begegnungen haben dürfen. Nicht einfach, weil ich Prediger bin und sowieso immer von Jesus erzähle und immer in der Bibel lese, sondern weil sie echte Jesus-Begegnungen haben. Und dann komme ich nach einem riesig strengen Tag mit mega mühsamen Sitzungen, nündisch gelungen, komme ich heim und ich merke, boah, jetzt habe ich eigentlich gar keinen Bock auf das, was Jesus mir sagt. Er sagt nämlich, geh mit deinem Sohn joggen. Gar keine Lust. Aber ich überwinde mich, ich gehe mit ihm joggen, wir sind da im Witterparcours, ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Wir knien uns hin, weil das so diese Übungen sind. Und mein Sohn sagt, hey Papi, da ist ja wie Betten. Komm, ich betet. Und wir sind da im Wald, im Witterparcours und beten gemeinsam auf den Knien, ich und mein Sohn. Und erst in diesem Moment schnall ich, das ist eigentlich mein Gebet, das ich gebetet habe. Aber es ist irgendwie nicht so, wie ich mir das erträumt oder erwünscht hätte. Das wäre ja viel schöner mit einem Geschenk vom Himmel, gell? Er fordert uns manchmal heraus und dann merken wir erst im Nachhinein, was er damit tun kann, wenn wir ihm gehorchen. Wenn wir Ja sagen, werde zu einem Ja-Sager. Sag Ja. Nicht über deine Kraft hinaus, aber sag Ja zu den Wegen, die Gott hat. Das zweite, wieso, dass wir vielleicht manchmal nicht so viel erleben oder ich auch manchmal nicht so viel erlebe, ist, weil es einfach keinen Sinn macht. Was Gott manchmal sagt, macht wirklich einfach manchmal keinen Sinn. Und da möchte ich dich einladen, schalt den Kopf aus, wie wir es gehört haben, und folge deinem Herzen. Folge seinem Führen. Und dann noch das Letzte. Nicht immer ist es einfach, was Gott sagt. Es braucht Mut. Als Gott mich ins Theologiestudium gerufen hat, da waren wir schon eine Familie. Und wir wussten, dass wir knapp mit den Finanzen. Ich hatte 2000 Franken von meinem 50% Job und irgendwie sollten wir davon leben können. Das hat Mut gebraucht. Aber wir haben während den ganzen 4 Jahren von meinem Studium erlebt, wie Gott uns versorgt hat. Wir mussten nichts von unserem Sparkonto nehmen, gar nichts. Er hat versorgt. Es braucht Mut. Und wisst ihr, was passiert, wenn du mutige Schritte machst? Du wirst immer mutiger. Aber wenn du wartest, bis der Mut kommt, dann wartest du lange. Da kannst du beten, so viel du willst. Also ich wünsche dir das Wunder, dass du mutiger wirst durchs Gebet. Aber in der Regel, auch wenn ich die Bibel lese, sehe ich da Geschichten, wo Menschen Schritte machen mussten und dann wurden sie mutiger und Jesus konnte sie brauchen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen lernen, gehorsamer zu werden. Ich danke dir, dass du uns einlatschst, das auch aus deiner Kraft zu machen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns einfach hilfst, jetzt zu dem Punkt, wo du uns heute Abend angesprochen hast, dass wir da einen mutigen Schritt dürfen machen. Jesus, hilf, dass wir unser Herz nicht verhärtet, sondern dir anheben und ganz weich werden lassen. Bitte dich, dass du darin hineinwirkst, mit deiner Kraft, und dass wir dürfen das Christsein leben, das aus deiner Kraft kommt, sodass wir dürfen lebendige Zeugen sein von deinem Wirken. Jesus, wir danken dir für das geniale Zeugnis von Thomas und von ihrer Familie. Bitte dich um den Segen für sie. Bitte dich aber, dass so Wunderzeichen nicht einfach ausbleiben müssen, sondern dass die in unserem Alltag Realität werden dürfen. Wir bitten dich, dass du immer wieder neu drin hineinwirkst und dass wir dein Wirken, deine Herrlichkeit jeden Tag aufs Neue erleben dürfen. Jesus, wir möchten dir nachfolgen und bitte dich, dass du uns einfach da drin hilfst, auch zu erkennen, was dein Willen ist. In deinem Namen beten wir das. Amen.